Das ist Sprechblasen, der Comic-Podcast.
Alles auf Anfang von Volker Schmidt und Mariam Ben-Arab.
In ein paar Tagen bin ich zurück.
Viel Erfolg bei der Jagd. Hoffentlich findest du Teile, die wir für die Wasserfilter verwenden können.
Du weißt doch, wir haben die feinste Spürnase im Team.
Bleib wachsam.
Bleib cool.
Der große Zusammenbruch war nicht mit einem Knall gekommen. Über Jahrzehnte hatten die Menschen die Zeichen gesehen und ignoriert, bis es zu spät war. Jede Nacht geht Elia auf die Jagd. Auf dem Rücken ihrer mutierten Ratte Momo durchstreift sie die Ruinen auf der Suche nach brauchbarem Gerät und alten Pflanzensamen. Denn Elia und ihre Familie haben einen Plan. In ihrem Gewächshaus inmitten der Ödnis zieht die kleine Gemeinschaft neues Leben heran. Hoffnung für eine wüste Welt. Ja, heute mal ein ganz anderer Einstieg hier bei Sprechblasen und mir gegenüber sitzt mein lieber Freund und Comic-Kompagnon Sven. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der neuen Folge.
Ach, moin, moin Gärtner, was ist das denn für ein schöner Einstieg gewesen? Hallo, hallo, ein vertontes Comic, ja. Ja, das war der Trailer, ne? Die haben einen Trailer produziert für den Comic. Das ist ja... ist ja sensationell.
Genau, also wie das da auch schon hieß, ne? Es heißt Alles auf Anfang, ist im Kibitz Verlag erschienen und ist von Volker Schmidt und Mariam Ben-Arab. Das heißt also, die beiden Künstler haben einen, ja, finde ich, reden gleich noch drüber, wirklich spektakulären Comic gemacht, der sehr überraschend ist und viele, viele unserer Triggerpunkte, glaube ich, gemeinsam Triggerpunkte so komplett touchiert hat. Und das war schon ja ganz speziell, jetzt auch dann mal kurz mal reinzuhören, dass sie sogar einen Trailer produziert haben dafür. Fand ich ganz lustig.
Ja, fast ein bisschen schade, dass wir den Trailer nicht vor unserem Gespräch, was ihr gleich hören werdet, geführt haben. Ich hätte da 1000 Fragen gehabt, ja. Der mit KI produziert wurde, ob sie wirklich ein Hörspielstudio oder ein... Klasse. Nein, ist doch sehr schön. Und wir betreten quasi mit dieser Episode auch den letzten Teil unserer Aufarbeitung des Salon der grafischen Literatur in Berlin, wo Gerd und ich ja das Vergnügen hatten, ihr einige, die vorher schon Folgen gehört haben, wissen es, mit einigen Comic-Künstlern zu sprechen und neue Sachen zu erleben und schöne Sachen. Hört mal in die alten Geschichten rein, in die alten Episoden. Das macht viel Spaß. Wir haben tolle Menschen gesprochen. Und und heute hatten wir immer noch uns ein ganz besonderes Projekt aufbewahrt, nämlich Alles auf Anfang, ein Comic. Nicht, dass der uns mehr gefallen hätte als die anderen, aber einer, der besonders war, weil wir ihn so nicht erwartet hatten, weil er ein bisschen anders anfängt. Und ihr werdet gleich ja von Volker Schmidt und Mariam Ben-Arab hören, was sie sich so dabei gedacht haben. Aber es ist schon ein Comic, das überrascht, ne? Also der Volker Schmidt ist ja selbst auch Journalist, ist ein deutscher Autor, der so für die ganze Szenerie und die Dialoge zuständig ist, während die Mariam aus Barcelona kommt. Deswegen werden auch Teile des Interviews auf Englisch geführt. Aber ganz, ganz tolle Zeichnung macht und sie wird auch erzählen, was sie inspiriert hat. Da wollen wir jetzt nicht vorweggreifen. Den Inhalt quasi, Gerd, hast du ja schon uns vorgelesen in deiner unglaublich herrlichen Stimme, die mich quasi schon mal wieder umarmt hat. Das ist doch hervorragend.
Aber das Spannende ist tatsächlich so, was der Volker Schmidt da irgendwie geschrieben hat. Also er ist ja auch vor allen Dingen Drehbuchautor und Regisseur und man merkt das auch so, wenn man das Comic liest, dass man das Gefühl hat, dass man ja einen Film durchblättert. Und das ist total spannend und vor allen Dingen, was ich eben auch sagte, so diese verschiedenen Triggerpunkte, also meine Leidenschaften, ne? Animationsfilme, Pixar, Endzeitfilme, Science-Fiction, Dystopien. Also ich könnte, wenn ich irgendwie mir so meine Wunschszenarien zusammenbasteln würde, dann kommt das, glaube ich, dem Alles auf Anfang sehr nahe. Und das Lustige ist, dass dieses Setting, also diese Überraschung und die Wendung, von dem du gesprochen hast, auch wenn man vielleicht beim Lesen, also ich zumindest, vieles wiederentdecke, also so Ideen, wo ich dann sage, habe ich schon mal irgendwas von gesehen, habe ich schon mal was drüber gelesen, ist es in dieser Mischung schon sehr außergewöhnlich. Und vor allen Dingen wandelt sich das Buch so in meinem Dafürhalten von einer sehr kindlichen Geschichte, also mit Jungprotagonisten, der Idee, ein kleines Kuscheltier oder sowas, die ersten zwei, drei Seiten denkst du auch so, okay, das ist jetzt ein Kinderroman, zu einem, ja, doch allgemeingültigen, sehr, sehr besonderen Roman, also ja, zu einer Geschichte, die ja auch für Erwachsene sehr gut lesbar ist und wo, glaube ich, alle dann Freude haben, ja, sich da fallen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten wahrscheinlich noch nicht zu weit jetzt einsteigen, sondern uns unserem Gespräch selbst zuhören, das wir mit den beiden geführt haben. Und ich kann noch versprechen, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, von der du noch nichts weißt, weil ich noch etwas herausgefunden hatte im Nachklang des Interviews, was ich sehr schön finde. Und, deswegen wäre mein Vorschlag, lass uns erstmal in das Gespräch reinhören.
Wie heißt es schön? Mats ab.
So I'm Marian Benarab. I come from Barcelona. And yes, I do this for a living, but I combine it with illustration. Kids comics and kids books illustration. Mm-hmm. And I would love to go on with the kids comics because it's the field where I feel more comfortable. Mm-hmm. Like it's my natural way to tell stories. Yeah.
And you, Volker?
Yeah, I'm Volker Schmidt from Hamburg, and I'm also a screenwriter. So I do screenwriting and some teaching at film school and acting school and the comic books. Since I'm also like you guys, I'm a comic nerd since I could hold a book.
Yeah, so, of course. Like, too. Yeah.
So that's who came up with the story?
This was
First off, I'm so sorry. When we're talking about Alles auf Anfang. Yeah. That's your book.
Maybe you tell.
Yeah. So when we were working on our previous book, Zack, which was originally my idea, deriving from a children's birthday party for my daughter, Mariam came up with an idea for a short story that she entered into that she submitted to a competition in Barcelona. It was a short story called Un Plan, meaning a plan. And it was published in a great Catalan comic magazine called Cavalfort, and won a prestigious prize. And the people from the magazine asked Mariam if she was interested in expanding in the story or maybe getting the world deeper into the world. And Mariam was so kind to ask me whether I was interested in creating the world and expanding on the characters and to make this into a feature book. Yeah,
the topic is, I think, very common in the dystopian movies, so like Mad Max and come on, the beginning of it. So for me, it's like a movie to read. It's you're a screenwriter, and I think when you create a story, do you think I write a comic, or maybe it could be a movie?
Yeah, I'm flattered to hear that you read it like that. Your reading experience is like watching a movie, because as you said, I'm a screenwriter and this is what I visualize it as a movie. And then screenwriting and writing for comics is very similar. It's not entirely the same, since you have to be aware of when the page comes to an end or when to flip the page and to create a cliffhanger on your, so to speak, on your stage. You have these two pages which are like a stage, and whether you want it or not, your eye wanders on the bottom right of the page, right? And you have to be sure to keep your secret up to the upper left of your next page. And that's about it. That's the difference between comic, for me, for comic book writing and screenwriting.
But it's very interesting because I think writing, movies usually start with a storyboard. I mean, the visual part of a movie is always like storyboards. It's, I mean, like thousands of pages that already gave the whole movie. And it's exactly that, like that. It's like a... Like a comic made out of lots of storyboards that make movie in the end. And when you're a screenwriter and you're imagine it. I mean, it's like, I mean, there are lots of tropes, story-wise. I mean, post-apocalyptic world. We've seen that before. The stuff with the cloning and the reveal in the end. We do not want to spoil too much, but it's not a bad thing, because it's very, very interesting how you put it all together, and it feels so familiar. You're into the comic, and the way your characters are drawn, it's so great, because it's obviously a children's book, but me as a 56-year-old has fun as well. Is that what you are aiming at, that it's for both, for all generations?
I think we didn't speak about it when we started. I mean, I'm a children's books illustrator, and we didn't speak about it, but we also had a great time writing and drawing it, and we are both the same age, so we have similar taste in movies and in animation movies especially, and I think it came out naturally for us. And of course, a dystopian story, it's very interesting to have layers, so younger kids can read one layer, and then much older kids, and then adults can read the whole thing as well. So like in, as you said before, like in Pixar movies, that everyone is having fun with the Pixar movie. Yeah,
you mentioned the Pixar movie, and this is my imagination when I read the book. So this is maybe not only Pixar, maybe the Disney movies of the 70s and 80s.
Yeah.
When they are told stories with harsh environments, sometimes Terran is one example for me, where something happens with harsh and very difficult storylines, but the drawings made it easier to consume.
Mm-hmm.
So is this the idea, to tell a very, very deep, very, very sad story on sometimes, but soften it up with the drawings? Is this the idea?
Well, I think it's softened up with drawings, but also with tinte. I don't know how to say this in English, but with hope. All the time there is hope in the story. So, yeah, when I first created the first short story, I wanted to be very harsh, but then at the end I wanted to be very hopeful, because it's for kids. We don't want. I mean, we want.
To feel
hope all the time. So yeah,
I don't know. I think having some hope to a degree is, for me as a storyteller, is important no matter the audience, also for adults, because I don't see the point in these times we're living in to just like scare or frighten people. And there should always be some kind of spark of hope at the end of a story. And
reading the comic, it gave me a positive feeling. It's very, very. The drawings are very light. The story sometimes it's quite dark in the last part of the book. You know, sometimes, I mean, if you think of it, it's a child born from. I don't want to give away too much away, but your the story and the drawing, they mix perfectly together, because they give such a feeling of I want to go on reading, and I do not. There is never a part where I say, okay, that's too much for me, So and your drawings. What are your inspiration? What are your drawing wise? Because I mean, you're from Spain as well, or you're not just living. I mean, there is some touch of stuff, like sometimes I thought I'm in a Marzipulami world, and other panels seem to have some kind of a relation to even Japanese anime.
Yeah.
So I mean, there are loads of Ghibli. It's a very, very strong influence, I guess.
Yes.
So where do you come from about your drawings and your heritage?
I grew up reading French cartoons. I mean, Tintin and Asterix and Marsupilami as well. And then when I grew up and manga came to Spain, then I was a huge Evangelion fan. I mean, that's super great. And a mix of comics and animation films too, because I really, really love animation films. And of course, Ghibli. I mean, that's my, I mean, of course, Princess Mononoke is one of favorite movies. So I always grow with this echo feeling that we have to, you know, protect our planet, blah, blah, blah. And since very little, and now that I'm a grown up, now I get to do my own eco tales of some sort. And I really like that our book is, I present it as a dystopia, but then I started to read dystopian books and I came to utopian books.
What I like about the dystopia idea is you are confronted with a world you probably don't like, but in your storyline the positivity is everywhere. There's no big baddie. There's there's a lot of things they can say. Oh no, I give up. But they won't. They go further. They say there's hope. There's love. There's we stick together. Everybody can make a mistake. What's your idea? Do you have children? Do you want to teach them good lessons? Or what is your idea about the story?
I do have a daughter. And it's funny that you ask whether the intention was to teach something. I think that when kids get the feeling that they are going to be taught, they reject it quickly. Yeah. And they say, okay, this is going to be about the environment and this is going to be like important and this is going to be blah. So I'm not interested. Thank you very much. So what was important to us was to use this very real and very dangerous scenario, this world that we're heading towards as a backdrop to create an entertaining story with like we said before, with hope, and to maybe like thereby conveying some sense of gravity for the situation that we're in, and also that there is hope if we come around early enough. So yeah,
I mean it's a post-apocalyptic world, which means there always had to be an apocalypse, or what's the English?
Yeah,
apocalypse first. So something must have happened, and
there was a girl at the very first reading that I did 2 weeks ago, and this girl came up to me and asked, "When does this story take place?" I was like, "What do you think?" And she was like, "Maybe there's the huge skeletons and stuff, so maybe it's like after the dinosaurs." I was like, and then she paused for a second, or maybe like, and I'm getting goosebumps, or maybe like after the humans. I was like, okay,
closer,
very, 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 very nice meeting you. And this was really like the greatest observance of
Two little observance. We've discussed some design decisions. One is, there is a person with some markings on his arms. He wear some bandages and so on.
And he has a skin condition, doesn't he? Kind of. I know the German words. I'm sorry,
but it wasn't explained. So it's just there. Why that?
I'm a sucker for this. I really love putting things in the story and not explaining it.
Yeah, me too.
Since I'm a screenwriter and I do my living writing for TV shows, and there's constant, like from the commissioning editor, well, the audience is not going to pick up on this. You have to be very clear and you have to explain. And I have to, and with Kibitz and the great Michael Grünewald and these people, they let us do our thing and they take their audience seriously and they think that, well, maybe, and also what I like is maybe you put an itch into something and then people would ask themselves, why is that? And not giving the answer, but just like leaving with some questions that
might engage them in conversation with okay. their parents or their friends over the. I like it a lot.
Yeah, me too. Yeah.
Okay, and the other one is Momo. What's happened to Momo? So, in the first chapter, it's a mouse, and later on, maybe a dog. What is it? What happened?
Momo is a rat.
It's a rat.
So I came up with this character because I thought, which animal could be alive after an apocalypse of some sort? And of course, a rat or a cockroach or whatever like this. And yeah, what happened to Momo? Volker, this was your
magic
idea.
Spider bite.
No. As Momo eats poison in right. the prologue of the yeah. Of the story, and then is taken to Uschke,
yeah, right.
to her to Elias' foster father, and he says, "Well, I can try to save Momo, but he might never be the same right. after that." And then when we see Momo the next time,
5 years later,
5 years later, Momo has mutated into a cross version of dog red
dog
thing.
Red, yeah.
And this is also hinting on, and now spoiler alert, I guess, that Uschke was into genetics when he was working for other people back then. And this is also hinting towards Elijah's origin story. So,
but I mean, in the end, we have some kind of a more critical approach to society and what we are living in and what we are kind of going towards, being bad to our planet, being bad to ourselves and stuff like that. But what you manage is you never really explain anything. That's what you said, because I mean, we learn about the there have been some powers that be that had the whole complex over there with the laboratory and stuff like that. And somebody had to collect the water.
Mm-hmm.
No, we're spoiling too much. But so what I was asking myself, and maybe that's the question I should, as a reader, answer myself in my fantasy, the bad powers that had been are no longer at all. They're gone. Or do we just see a small part of the whole planet?
I think
I mean, there might be other parts.
I think we only scrape the surface of the world, and maybe there's
yeah.
So it's the end.
Yeah, that's what I was aiming at. It's a sequel.
Yeah, we can have a sequel, and we would love to have a sequel. But also a thing that we did with Zach earlier, and that we wanted to do with this book, is to be autoconclusive, because
right,
there is
right.
so many series yes. going on, mm-hmm. and I'm so tired
right.
on like creators like cheating their way around telling a story to an end, because a story is a beginning, a middle, and an end, and you don't get that with a lot of series. So this is coming to an end, and maybe we can revisit the world again, and
mm-hmm.
yeah.
But there is more
There's
stories
yeah.
about Elijah.
Yeah.
Really.
Yeah. Stimmt.
Yeah.
Yeah.
Please go on.
Yeah.
Kurz für die Leser: Sie gucken sich gerade sehr intensiv an.
Yeah. Since what we mentioned earlier, that there was this short story in the Caval Fort, the magazine in Spain, for 3 years, the Catalan magazine Caval Fort was kind enough to give us one page a month to tell an autoconclusive story on a
wow.
single page, and we did that for 3 years. So,
wow.
and these have been collected and already been published in Spain,
mm-hmm.
and will be published at Kibitz next year. So there's some more stories of Elijah
yeah.
and
we can stay in this world. And
yes.
Thank you very much that you gave us the opportunity to read the comic and to talk to us. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank
pleasure.
You. And good luck.
Thanks.
Ich glaube, man merkt, die mhm. beiden sind ein hochspannender Gesprächspartner gewesen und sind sie auch immer noch, hoffe ich.
Mhm.
Und es ist einfach schön, weil den beiden ist einfach ein kluges, sehr bildgewaltiges, ja, und auch irgendwie ein erstaunlich empathisches Stück Graphic Novel gelungen, obwohl es in der Zeichnung ja auch mit dem Knubbelnasen und so der Stil, der gewählt wird, auch diese,
mhm.
wir hatten ja von Studio Gimli und so ein
mhm.
bisschen gesprochen, manchmal auch so ein bisschen inspiriert ist. Nein, das finde ich total, total spannend, und vor allem die Geschichte ist ja etwas, und das hat mich
ist bei mir hängen geblieben, als ich mich recherchiert hatte, schon vorher, worum es da geht und um was da gemacht wird. Und ein Wort, das habe ich vergessen nachzuschauen, was das bedeutet. Ich habe es einfach übergangen, weil es auch im Deutschen verwendet wurde und ein englischer Begriff ist, den ich jetzt gleich nennen werde. Habe das jetzt erst heute wieder als in der Vorbereitung unserer Aufnahme hier mir vor Augen geführt. Nämlich, die Geschichte ist ein Hope-Punk. Hast du davon schon mal gehört?
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also Hope-Punk finde ich irgendwie eigentlich ein in sich komplett gegensätzliches Konglomerat an Wörtern, weil Punk ist ja eher eigentlich was anderes. Super, finde ich geil. Also ich kenne Steampunk, so verschiedene Sachen aus der Richtung. Also wahrscheinlich hat es damit zu tun.
Ja. Also ich glaube rein definitorisch, also eine Erzählung, die oft im Sci-Fi-Fantasy-Genre angelegt ist und so eine Art Hoffnung, also so ein Thema der Hoffnung als bewussten Kontrapunkt gegen Zynismus und Resignation, was ja oft in diesen Endzeit-Geschichten mit drin ist, gesetzt wird. Und das beschreibt das eigentlich hervorragend. Wunderbar. Also die Beschreibung beschreibt es ein bisschen besser als Hope-Punk. Wunderbar. Aber ich fand es so schön, weil ich kannte das noch nicht, diesen Begriff.
Wunderbar, weil irgendwie tatsächlich ist es ja oft so, dass wir irgendwie auch gerade in unserer Zunft, ne, so in diesem Schreibenden oder in dem Medienschaffenden, ist man oft von Zynismus und von Sarkasmus umgeben. Man hat alles schon mal gesehen. Man sieht eh so die Hoffnungslosigkeit überall, wo man hinguckt und denkt immer so, ach mein Gott, man kann mir viel erzählen. Aber ich glaube, was so wichtig ist, dass man trotzdem, sonst braucht man ja nicht weitermachen, immer so ein bisschen, ja, so eine Hoffnung oder so die Lust darauf auf morgen und die Lust auf das vielleicht Abenteuer, die Lust auf die Chance, irgendwie was zu verändern oder sowas aufrechterhalten muss. Und ich glaube, darum trifft das so schön. Schön, dass du das nochmal irgendwie so aufgebracht hast gerade. So auch mein Gefühl, was ich beim Lesen hatte. Das heißt also, ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Ding, wow, in einer wirklich schlimmen Welt, wo auch, das hatten wir auch drüber gesprochen im Interview, also so Menschen gezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes sind. Der eine hat ein abes Bein, der nächste hat Bandagen an den Händen. Aber es wird gar nicht so wirklich thematisiert, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und die machen alle weiter, die versuchen irgendwie ihr Ding zu machen, versuchen eine Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, auch gut zueinander zu sein, jemanden aufzunehmen, wenn er in Not ist. Da wird nicht gefragt, zeig mal deinen Ausweis, wo kommst du her, wie ist deine Haut- und Gesichtsfarbe, hast du für einen Background, sondern erstmal, ey, wir helfen dir, wir sind beieinander. Und der kleine Junge, der Atari, der wird dann ja auch gleich irgendwie so quasi adoptiert, ohne dass man erstmal was über ihn weiß. Was man dann über ihn erfährt, hätte das auch wiederum ins Wanken bringen können. Aber nein, und das ist irgendwie diese Hoffnung, die da in fast jeder Seite schlummert. Ist toll.
Ja, vor allem ist es erstaunlich und ich weiß immer noch nicht so, ich kann es noch nicht so hundertprozentig sagen, wie sie es geschafft haben, weil wir sagen immer so in so, ist es schon Neudeutsch oder eigentlich nur hochgestochene Erzählung, wir reden immer von Tropes, also bekannten Dingen, die uns immer wieder, die Filmemacher, die Geschichtenerzähler immer wieder benutzen. Und hier ist es ja im Prinzip eine postapokalyptische Welt, ne, wo es ein Geheimnis gibt, ist die Tatsache, dass Wasser eine große Rolle spielt, Wasser Macht bedeutet, ne, ob das nun, ist es ein bisschen Mad Max, ist es ein bisschen Waterworld, ist es ein bisschen Walking Dead vielleicht sogar, wenn man das so möchte. Es sind so viele Tropes, die man da findet und normalerweise ist es etwas, worüber ich immer stolper. Ja, habe ich ja auch gesagt, wo ich dann immer denke, hätten die sich nie was Klügeres, hätten die nie was Eigenes ausdenken können. Und das habe ich die ganze Zeit nie gedacht. Mhm. Ich habe mal gedacht, das ist was Eigenes, ne? Weil es arbeitet halt mit dem, und vielleicht ist nämlich genau dieses Hope-Punk, nämlich genau das, dieses, ich finde selbst die Elaia ist eine Art Trope, nämlich das Mädchen, der junge Hauptcharakter, der so ultra positiv daherkommt, mit einer großen Portion auch Naivität fürs Leben. Ne? Die Wendung wollen wir jetzt nicht vorhernehmen, die es dann auch noch um sie herum gibt. Aber das ist alles irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch einfach zu sentimental dieser Tage mit dem, was draußen rumgeht. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich finde das Erstaunlichste, dass sie vielleicht einem auch deswegen so warm vorkommt, weil es ist bekannt, es ist vertraut. Aber es ist so schön, diese Decke ist so schön aus all diesen Stücken zusammen diese Patchwork-Decke ist so schön gemacht, das ist ein eigenes Werk. Das wollen wir nicht zu viel. Ne?
Aber nee, das ist aber sweet, was du gerade sagst. Also ich hatte ein bisschen Probleme erst mit der Gestaltung zum Beispiel. Also ich dachte so, zieht mich das nicht eher weg von der Geschichte, weil das dann teilweise zu niedlich ist oder zu kindliche Zeichnungen, zu reduzierte Gesichtszüge und was auch immer. Aber nein, es ist genau das Gegenteil passiert. Also ich hatte dadurch noch genügend Projektionsfläche, um meine Gedanken da auch reinspielen zu lassen. Es war auch der nicht zu niedlich. Es gab dann eben halt auch kleine Situationen da, die, ja, wenn man als Erwachsener drauf guckt, sicherlich auch nochmal anders bewertet, als wenn ein Kind sich das anschaut, weil man dann vielleicht diese blanken Stellen im Kopf dann irgendwie gut füllen kann, weil man weiß, warum das so ist. Man weiß, dass da irgendwas ist. Also ich hatte genug Spielfläche, um auch komplett einzutauchen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe wirklich auch beim Blättern echt das Gefühl gehabt, ich lese das, also haben wir auch darüber gesprochen, das Storyboard. Und jetzt wird der Film oder die Serie gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir wahrscheinlich auch wieder angucken, weil das Ganze hat so eine Sogwirkung. Also Ich liebe solche Filme. Ne? Also ich liebe auch diese, ich habe mir letztens schon wieder Mad Max angeschaut und irgendwie die ersten drei Filme sind mit Dina Turner in der Donnerkuppel. Ich habe mir die Fortsetzung angeschaut. Ich liebe das. Einfach, wie gehen wir mit einer Zukunft um oder wie arbeiten wir daran, dass irgendwie die Zukunft vielleicht nicht so wird, wie wir den Film gesehen haben oder vielleicht gerade doch. Und dann manchmal so ein Resultat zu sehen. Und das ist so herrlich, genau so eine andere Variante mal zu sehen.
Das ist die positive, ich möchte nicht übers Wort fallen,
nee, aber
diese positive Variante, all das, was du erzählt, Mad Max, Waterworld, all diese ganzen dystopischen Geschichten und sei es auch Blade Runner oder so, es gibt immer, das Böse ist permanent da, ja, und eigentlich ist in der gesamten Geschichte das Böse auch schon längst weg.
Ja. Ja.
Oh Mist, wir verraten zu viel.
Nein, wir verraten nicht zu viel. Aber vielleicht so viel noch. Anderer positiver Aspekt, und das ist vielleicht auch so ein Ding, was dieses Comic schafft, so ein bisschen spielerisch mitzubringen. Viele Kinderbücher oder viele Bücher für Heranwachsende sind ja auch so, dass sie immer mit moralischen Zeigefinger daherkommen und sagen, du, mach das mal so, das muss so jetzt gemacht werden. Und das passiert hier nicht auf den ersten Blick, sondern es wird eine gute Botschaft mitgegeben beim Lesen. Also zum Beispiel auch, du machst einen Fehler in deinem Leben, erzählst über den Fehler und es wird dir nicht um die Ohren gehauen, sondern sagt, Mensch, ja, doof, was machen wir jetzt daraus? Und nicht so, du wirst jetzt ausgeklammert, du wirst ausgegrenzt, du gehörst nicht mehr zu uns, weil du bestimmte Dinge getan hast, sondern nee, hey, cool, dass wir darüber gesprochen haben. So, ne? Also so, und das ist etwas, was so zwischen den zwei Teilen einfach mir mitgeschenkt wird beim Lesen. Dass ich dann denke, so kann man auch mit bestimmten Situationen umgehen. Man muss nicht immer verbohrt und hart sein mit sich selbst, mit anderen. Es geht auch anders. Und das ist an so vielen Stellen der Fall. Also auch das allein schon ist toll und gut gelungen. Also das ist Volker Schmidt mit seinen Texten, aber auch gerade in der Kombination mit den lieblichen, mit den kindlichen, vielleicht auch naiven Blick so auf die Figuren zeichnerisch. Sehr, sehr schön. Eine schöne Kombination.
Ja, absolut. Genau wie du sagst. Und wir wollen es nicht schönreden. Auch hier hat die Menschheit verkackt. es bleibt eine postapokalyptische Welt. Oh, ja. Das bedeutet, es gab die Apokalypse. Also die Menschheit hat es verkackt. Aber es ist, ja, also wir sind wahrscheinlich beide so ein bisschen angetan davon, dass man so eine Geschichte erzählt und einem trotzdem rauslässt, nicht nur mit so einem banalen Happy End, sondern mit diesem Gefühl, na, vielleicht ist ja das, was noch da ist von der Menschheit, ein bisschen klüger, ne? Es ist keine Opposition, es geht nicht weiter im Kampf, wer was, welche Ressource, sondern man hat das Gefühl, jetzt reicht's aber auch, ihr müsst das Buch lesen, das merkt ihr ja. Und vor allem das, was Gerd gesagt hat, stimmt auch. Und das hatten wir, glaube ich, auch thematisiert. Dieses, ja, dass die Panels fast wirken wie ein Storyboard von einem Film. Also ich denke da auch an so Geschichten wie Akira, die ja auch zu dem Zeit, die ja quasi aus dem mehr oder weniger aus dem Film, Comic beziehungsweise Manga entstanden sind, die auch so ähnlich waren, wo du auch das gelesen hast und hattest das Gefühl, du bist im Film und als du den Film gesehen hast, hast du die Comic direkt vor dir gesehen. Ich glaube auch, hier fehlt es eigentlich nur noch ein paar tausend Panels zwischendurch und du hast einen geilen, super tollen, emotionalen, und wir haben eben auch schon die Stimmen gehört, einfach ein Zeichentrickfilm, also ein Animationsfilm, der klasse ist. Und ich rate jeden Produzenten, der damit zu tun hat, dazu, guckt euch das Buch mal an, das könnte sehr schön sein.
Auf der anderen Seite, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also, es ist ja so, dass ich oft auch das immer ganz schön finde, wenn so ein Werk für sich auch einfach mal Bestand hat und stehen bleiben kann, ohne dass man gleich erwartet, kommt da was Neues, wird da noch das umgesetzt, passiert das anders, weil das ist eben halt vielleicht auch gerade die Kunst an so einem Comic, das auch so stehen zu lassen. Also man kann auch mit diesem Comic sich da wunderbar viel Zeit nehmen, damit beschäftigen, irgendwie immer wieder auch neu sich damit auseinandersetzen. Und eine Comic-Verfilmung in diesem Fall wäre ja für mich eigentlich dann tatsächlich eine 1-zu-1-Umsetzung, nur dass es dann bewegt ist, schon gesprochen ist. Also das Hörbuch am Anfang fand ich super. Vielleicht braucht man einfach eine schöne Musik im Hintergrund, die man wählt beim selber lesen und dann hat man den Film. Also vielleicht ist das auch eine gute Alternative, falls jetzt sich kein Produzent findet, der das umzusetzen hat.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde auch, damit haben wir fast hoffentlich nicht zu viel, aber meiner Meinung nach nahezu alles gesagt.
Ja, ich glaube auch. Also das ist doch eine Sache, muss man sagen. Holt das Buch. Also das ist toll. Also man kann da nichts mit falsch machen. Man kann es selber lesen und wunderbar verschenken. Das ist ein wirklich tolles Ding. Das ist im Kibitz Verlag, kostet nur 22 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Hat 184 Seiten. Alles auf Anfang von...
Ich würde sagen, ab 8 Jahren.
Ab 8 Jahren, so
sagen. Absolut.
Ab 8 Jahren. Also kann man gemeinsam auch mit seinen Kindern lesen, kann man aber auch alleine viel Spaß mit haben. Gut, und Volker Schmidt und Mariam Ben Arab, die beiden haben da wirklich, wirklich, wirklich was Schönes gemacht. Nächste Geburtstag kommt bestimmt oder einfach so verschenken. Einfach so verschenken.
Denn ihr wisst ja, lest Comics. mehr Comics. Das macht euer Leben schöner.
Apropos mehr Comics. Wir hatten eigentlich auch noch mal was versprochen, das kommt. Also erstmal, ich war ein paar Tage nicht da, musste irgendwie für ein anderes Projekt ein bisschen unterwegs sein, darum auch diese Verspätung. Aber wir planen auch schon die nächste Folge und die kommt. Das wird diesmal kein Interview sein, sondern wir reden über unsere Jugendliebe. Was es genau sein wird, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.
Habe ich schon gesagt? Erstmal tschüss und lest Comics.